You have chosen the right job. You support the right job.
5 seconds. Ein Traum. Declan Rice. Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Calafiori. Ausgleich.
Das ist unfassbar. Was sind das für Ecken?
William Saliba,
Benjamin White, what a goal!
It's Saka, it's 2-0.
Havertz, Havertz, es ist wieder Kai Havertz.
Oh, Rüdiger Grundgütiger!
Don't be satisfied, because we want much more than that, and we're gonna get it.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2025/26.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom German Gunners Podcast. 333 und 16 sind die Zahlen dieser Ausgabe. Wir sind in Episode 333 und 16. Das Alter des Torschützen vom Wochenende, vom 2:0 gegen den Everton Football Club. Es war ein wie immer nervenaufreibendes Wochenende und die Woche und die nächsten Tage werden sicherlich nicht einfacher. Wir wollen über all das sprechen, über den Heimsieg gegen Everton, über die Lage in der Liga, blicken voraus auf die Champions League und das Ligapokalfinale am kommenden Wochenende. Also volles Programm, wie immer in dem Mikrofon hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian. Guten Abend.
Ja, guten Abend, grüßt euch alle.
Es geht Schlag auf Schlag. Am Dienstagabend, also wir nehmen wie immer Montagabend auf, geht schon in der Champions League weiter und am Wochenende stand es spitz auf Knopf, wie es so schön heißt. Und wir haben, ich will nicht sagen den Abgesang vorbereitet, aber wir haben während des Spiels doch auch recht eindeutig analysiert, dass es so nicht geht, wie es gerade läuft. Und schwuppdiwupp, 10 Minuten später sah die Welt ganz anders aus.
Ja, ich sag mal so, in der 87. Minute hätte man noch nicht geglaubt, dass man in der 96. Minute in derartige Ekstase verfallen kann. Also das war mal wieder ein Rollercoaster. Und ich musste nur so zurückdenken an eine Ausgabe, ich glaube, die wir vor 2-3 Wochen gemacht haben, wo ich gesagt habe, die letzten Spiele werden oder die verbleibenden Spiele werden auch welche mit schwitzigen Händen. Und ich hatte extrem schwitzige Hände. Habe vor dem Fernseher gekniet. Das war also tatsächlich wieder, meine Güte, also ob das körperlich noch gesund ist, muss ich nächstes Mal meinen Arzt fragen.
Es sind noch 7 Spiele und wird noch genug Gelegenheiten geben für weitere schwitzige Hände. Das Schöne ist natürlich, oder was heißt das, sagen wir so, das Positive ist, dass das Ergebnis am Ende und auch das Ergebnis von City dann im Spiel danach direkt vieles von dem überdeckt haben, was in den 87, 88 Minuten vorher ausgetauscht wurde an Inhalten und auch an durchaus sehr berechtigter Kritik. Deswegen wollen wir das aber trotzdem in dieser Episode nochmal analysieren und auch durchschreiten, die 90 Minuten, weil ich glaube, da habe ich so ein bisschen in dem Sinne keine Befürchtung, aber die strukturellen Probleme, die wir auch im Spiel gegen Everton und auch beispielsweise im Champions League Achtelfinal-Hinspiel in Leverkusen mitgeschleppt haben, die waren ja auch gegen Everton ziemlich sichtbar und sind nicht verschwunden und werden auch in den nächsten Wochen nicht verschwinden. Das Schöne ist aber, dass wir trotz dieser ganzen Probleme, Schwierigkeiten und auch der vielen Formtiefs, die wir bei einigen Schlüsselspielern weiterhin haben, Spiele gewinnen. Und das ist im Endeffekt eigentlich das Wichtigste. Deswegen sollte mal vorweg, bevor wir in die Manöverkritik einsteigen, nochmal sozusagen das große Ganze stehen und die Hingabe und die Fähigkeit der Mannschaft selbst in schwierigen Spielen fernab einer Top-Leistung es zu schaffen, gegen einen unbequemen Gegner das Spiel zu gewinnen. Etwas, was beispielsweise Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester City an diesem Wochenende nicht geschafft haben nach einer englischen Woche in der Champions League.
Absolut. Ich glaube, das war ganz deutlich zu sehen, auch am Ende, wie die Mannschaft die Tore bejubelt hat, dass der Wille extrem ist. Man hat es auch an einzelnen Aktionen gesehen, in denen man, glaube ich, mit unfassbarer Intensität versucht hat, Everton an zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar einer verdienten Führung zu hindern. Stichwort Calafiori, aber auch Gabriel in vielen Situationen wieder. Es ist definitiv ein Einstellungsmerkmal der Mannschaft. Das kann man nicht anders sagen. Das mag nicht immer als unfassbar hübsch und schön betitelt werden, aber ich habe auch nicht wirklich viel Besseres in der Premier League in den letzten Spieltagen und auch an diesem Spieltag gesehen. Von daher finde ich in der Crunch-Time der Saison, in der wir uns befinden, ja, musst du halt unterm Strich gesehen abliefern und das bedeutet Punkte durch Siege einfahren. Und das hat die Mannschaft gemacht. Und wenn man zwischen zwei Champions League-Knockout-Spielen steckt, ist es, glaube ich, auch nochmal zusätzlich schwieriger, als es zu tun, wenn man sich im Anfangsstadium einer Saison befindet, wo der Spielplan noch etwas, ja, ausgedünnter ist. Also das ist schon ein hartes Stück Brot, in dem momentan die ganzen Mannschaften, die sich noch international befinden, und noch um Titel mitspielen, da tummeln müssen. Und das haben wir unterm Strich gemacht, unterm Strich dann gut und erfolgreich getan.
Wenn man dann sieht, wie Liverpool durch die zweite Halbzeit gegen die Spurs ja geschlingert ist, wenn man dann sieht, dass City trotz Überlegenheit, die wir ja auch faktisch hatten in der zweiten Halbzeit, gegen West Ham dann eben kein weiteres Tor erzielt, wenn man dann sieht, dass Chelsea sich sehr, sehr schwer tut zu Hause gegen Newcastle und wenn man dann auch noch sieht, dass viele Mannschaften generell ja spielerisch nicht überzeugt haben am Wochenende. Es war ein Spieltag, der generell sehr eng war. Dann darf man schon mal die Frage stellen, wer sich eigentlich über den Zustand und die Qualität der Liga bestrafen darf oder sozusagen beschweren darf und uns angeblich immer bestrafen soll, dass wir die Bösen sind, weil auf der anderen Seite wir zumindest für 10 Minuten zwar mit Kinderarbeit, mit Arbeit eines 16-Jährigen es geschafft haben, für Entertainment zu sorgen nochmal.
Ja, wir haben zumindest einen Moment geschaffen, der mal wieder abbildet, was Fußball eigentlich kann und was es bedeuten kann und uns mal gelöst von diesen Themen, die du gerade gesagt hast, und einen magischen Moment. Ja, nicht nur in unserem Spiel, sondern auch allgemein in der Premier League halt geschaffen. Und das sind so besondere Momente, von denen leben Sportarten einfach, ne? Also das ist so ein bisschen immer das schöne Salz in der Suppe, ne? Also das ist halt immer etwas, da zehrt man auch, glaube ich, noch von, ne? Also da gibt's so verschiedene immer verschiedene Dinge. Das sind so Sachen wie, weiß ich nicht, Kobe Bryant vor weiß nicht wie vielen Jahren mit den über 80 Punkten, obwohl die, glaube ich, in letzter Woche auch nochmal gerissen worden sind.
Ja, also 83 sind es mittlerweile, glaube ich, jetzt der Rekord.
Ja,
Ne?
ne, das sind so Sachen wie, ich habe ich letztens gelesen im Rugby, wo einer die meisten, da heißt es, glaube ich, Tries, wenn ich es richtig verstanden habe, also sowas wie ein Touchdown, der Geschichte gebrochen hat und alle laufen aufs Spielfeld, alle Zuschauer und bejubeln das. Es sind diese Momente, die natürlich, wenn du sie mit einer Vereinsbrille betrachtest, halt extremst wertvoll und wichtig sind, auch für eine Entwicklung von der Mannschaft im Rahmen eines solchen Meisterschaftskampfs. Aber insgesamt betrachtet auf die Sportart an sich natürlich schon auch was Besonderes darstellt. Und wenn man sich mal von Vereinsthematiken löst, dann muss man schon sagen, dass solche Sachen und Momente, wie wir da jetzt gesehen haben mit Max Daumen und dem Treffer, schon unfassbar wichtig für den Sport sind.
Auf alle Fälle und bei aller Kritik und sonstigen Dingen, die irgendwie an Arsenal immer festgemacht wird, 2 Tore aus dem Spiel heraus. Wer braucht eine Standardsituation für sein einziges Tor? Der FC Liverpool. Grüße gehen raus an Arne Slot.
Ja, also was wir da von Liverpool gesehen haben, ja, gut. Also da muss man sagen, das ist momentan Schon sehr, sehr dürftig. Keine Frage. Aber es ist halt immer so die Sache, was versuchst du zu vermitteln?
Karma-Punkte, ne? Ja, das fand ich zum Beispiel von David Boyce total gut in der ganzen, die ganzen Aussagen von ihm, auch nach dem Spiel und auch vor der Partie auf der Pressekonferenz, wie schützend er sich mehr oder weniger vor Arsenal gestellt hat und gesagt hat, irgendwie, ihr liebe Leute, ihr habt alle einen Vogel, was soll die ganze Kritik? Es geht hier im Endeffekt um Erfolg. Wenn man den Erfolg nicht hat, dann seid ihr doch die Ersten, die da alles hinterfragen.
Das fand ich ohne Frage, immer ganz gut. Ohne Frage. Es ist halt oftmals so, dass man halt vielleicht mit solchen Themen oder Punkten halt einfach von eigenen Unzulänglichkeiten ablenken möchte. Das mag dann an der Stelle auch da der Fall gewesen sein oder auch öfters mal der Fall sein. Ist vielleicht menschlich, aber unterm Strich gesehen finde ich, wenn man es neutral betrachtet und einfach mal draufschaut, dann ja, dann sieht das Bild oftmals schon ganz anders aus. Ne? Und dem müssen sich auch meines Erachtens auch die anderen Mannschaften und auch besondere Trainer mal stellen und mal kritisch hinterfragen.
So ist es. Bevor wir über die schönen Seiten der 90 Minuten nochmal sprechen, nämlich über die Tore und auch das, was in den letzten Minuten passiert ist, sollten wir trotzdem aber nochmal ein bisschen über das sprechen, was davor stattgefunden hat. Weil ich glaube, vieles von dem, was wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder thematisiert haben, war offensichtlich auch in dieser Partie und wie gesagt, soll nichts von der ja fast schon Euphorie wegnehmen, die jetzt wieder so ein bisschen herrscht aufgrund der anderen Ergebnisse vom Wochenende auch, aber ja, man hat gesehen, glaube ich, dass wir schon bemüht waren. Es war jetzt definitiv keine schlechte Leistung, aber es war auch wirklich keine gute in den ersten 80, 85 Minuten. Und wir haben gesehen erneut, und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Quintessenz, auch mit Umstellungen in der Offensive, sprich Madueke auf die linke Seite, Saka rechts, Eze zentral, hinter Kai Havertz, haben wir es nicht geschafft, in irgendeiner Form viel zu kreieren, gute Torchancen herauszuspielen, irgendwelche Aktionen zu beenden, wo man jetzt hätte sagen können, oh, da musste Pickford mal wirklich richtig gut ran oder so, mit der einen Ausnahme des Saka-Kopfballs, der dann ja wahrscheinlich sogar abseits war. Über die 85 Minuten gesehen bleibt die Offensive weiterhin ein Sorgenkind. Also klar, du hast dann am Ende zwei Tore gemacht, der Gegner keins, aber so die ganze Art und Weise, sprich Chancen kreieren, klare Torchancen erspielen, irgendwie eine tiefstehende Abwehr knacken, hat wieder nicht so gefunktioniert und geklappt, wie es sich, glaube ich, auch Arteta irgendwie anders gewünscht hätte.
Es hat definitiv nicht funktioniert.
Und er war gestanden mit 11 Mann teilweise hinten drin.
Zugegebenerweise muss man sagen, dass sie nicht nur mit 11 Mann hinten drin gestanden haben teilweise, sondern
mit 14 Mann.
Dass sie teilweise auch sehr gute Nadelstiche gesetzt haben, insbesondere in der ersten Halbzeit, aber es auch sehr gut strukturiert verteidigt haben. Ich denke, dass da so fair muss man sein. Wir haben einfach auch nicht die Mittel gefunden. Also das ist auch eine ganz klare Message, die man mitnehmen muss, auch mit in die Vorbereitung für die nächsten Partien. Da haben wir nicht wirklich so viel kreiert. Das begann erst besser zu werden mit einem der paar Wechseln dann im Endeffekt in der zweiten Halbzeit, insbesondere mit Daumen, wo auch dann Eze wirklich auch sehr, sehr gut, fand ich, dann reingekommen ist, mehr Abschlüsse gesucht hat, insgesamt sowieso sehr viele Abschlüsse gesucht hat. Das hat mir echt gut gefallen. Wir haben es halt nicht geschafft, hinter die Kette zu kommen, die ganze Sache einfach mal ein bisschen so in Bewegung zu kriegen. Also es war für Everton auch gut einfach, machbar, das zu verteidigen halt. Das muss man einfach so sehen. Und da fehlt uns immer noch so ein bisschen dieses eine Werkzeug, was das Ganze dann aufbricht. Ob das ein Martin Odegaard dann alleine ist, weiß ich nicht. Ich denke, das müssen wir auch anders im Kollektiv halt gelöst bekommen. Aber unterm Strich gesehen ist das auch in der Saison, in der Phase der Saison auch irgendwann halt schwer. Ich glaube, da geht man nicht mehr als Mannschaft durch und feiert die Torfestivals. Da ist es halt bei allen Mannschaften so, dass sie um verschiedenste Dinge halt kämpfen. Und da werden die Räume enger, da werden die Möglichkeiten weniger. Und das Entscheidende ist, dass du irgendwie es schaffst, dann unterm Strich gesehen nachher in irgendeiner Effektivität das Ganze dann doch noch zu deinen Gunsten zu wenden. Und der Part mit der Frage, wie kriege ich das besser aufgebrochen, wie kann ich das unterm Strich einfach klüger lösen, das ist trotzdem einer, den du dann eben nicht aus dem Blickfeld verlieren solltest und den du dann auch für die weitere Analyse, Weiterentwicklung deines Spielsystems halt eben heranziehen musst. Es wird eine Quintessenz auch dieser Saison sein, egal wie sie ausgeht.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist mittlerweile auch wirklich ein strukturelles Problem und keine Angelegenheit, die man jetzt an einzelnen Individuen oder an einzelnen Spielern deutlich machen kann. Also egal, ob jetzt Trossard oder Martinelli links spielen oder Maloike jetzt am Samstag, ob jetzt Gyökeres oder Havertz vorne spielt, ob Saka oder Maloike auf rechts spielt. Wir haben einfach gegen Mannschaften, die mit Everton stand ja teilweise mit 3 Abwehrketten hinten drin, einfach massive Probleme, das in irgendeiner Form zu bespielen. Also vor allem auch so zu bespielen, dass wir entweder hinter die Kette mal kommen, wie du gesagt hast, um vielleicht eine Standardsituation, einen Eckball zu kreieren, oder auf der anderen Seite irgendwie zumindest die Abwehr so auseinanderzuziehen, dass sich mal Räume für Schüsse aufs Tor bieten. Das war ganz vereinzelt nur zu sehen. Ich glaube, Eze hatte 1-2 gute Chancen. Die eine ging knapp daneben. Einmal hat Pickford ganz gut gehalten. Aber das ist natürlich über 90 Minuten schlichtweg dann nicht gut genug und zu wenig. Und ob das jetzt mit einem Ödegaard alles besser wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke schon, dass zumindest so der Ansatz sein muss. Und Max Dorman hat es ja gezeigt, du musst irgendwie schnell spielen, du brauchst eine gute Technik, du musst dir irgendwas zutrauen und du brauchst mehr Tempo in deinem Spiel. Dann kann man, glaube ich, solche Low-Blocks in irgendeiner Form besser bespielen. Grundsätzlich muss man deinem Team aber natürlich trotzdem davon Kompliment machen, dass sie Everton über 90 Minuten beschäftigt haben. Und letztendlich sind die Tore dann auch entstanden, nachdem Everton Fehler gemacht hat und mal nicht aufgepasst hat. Und so ein Low-Block-Verteidigung über 90 Minuten, mehr oder weniger, abseits der Nadelstiche, die du angesprochen hattest, das schlaucht natürlich auch, das kostet Kraft. Und dann ist es sozusagen deine Aufgabe, halt auch diesen Block zu bespielen, zu beschäftigen, damit die halt eben müde werden. Aber im Idealfall wünschst du es dir natürlich anders, dass du da sowas halt auch spielerisch gelöst kriegst. Apropos Ödegaard, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, am Wochenende in irgendeinem BBC-Live-Blog oder war es heute noch irgendeine Zahl gesehen, die ich jetzt nochmal verifiziert habe. Deswegen kann ich sie auch guten Gewissens mitteilen. Ich hatte da irgendwas gelesen, dass Ødegaard nur irgendwie 20 Einsätze hatte. Das stimmt auch in der Liga. Also Ødegaard hat in bisher 20 von 31 Ligaspielen gespielt. In 4 von 9 Champions League-Spielen und in 2 von 5 League Cup-Spielen. Also extrem wenig Einsätze erst. Also in 48 Saisonspielen, glaube ich, 27 Einsätze gehabt bisher. 27 Mal gespielt, also knapp etwas mehr als die Hälfte. Dass Ødegaard jetzt mit dem Rhythmus dann irgendwie der Heilsbringer für die nächsten Wochen sein wird, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde es mir wünschen, aber Ødegaards Saison scheint in diesem Jahr 25, 26 irgendwie doch schon sehr verflucht und verkorkst aufgrund der vielen Verletzungen, Schulter, Knie und so. In der Tat wäre er aber natürlich der einzige oder zumindest eine der zentralen Lösungen, die wir anbieten könnten noch, die wir bisher auch noch nicht, siehe die Einsatzzahlen, hinreichend getestet haben.
Haben wir definitiv nicht. Und Es ist schade für ihn, weil ich glaube, er hatte in der letzten Saison schon extremes Pech mit den Verletzungen in den Länderspielpausen, die ihm da auch eine Menge Zeit geraubt haben. Und er ist halt so ein Spieler, der natürlich direkt mit seiner Qualität einen Einfluss auf dein Spiel, auch allgemein auf den Spielverlauf haben kann. Aber er lebt natürlich auch, glaube ich, von einem gewissen Rhythmus, dass er die Formation vor sich hat, dass er die mit den Mitspielern in Abstimmung im Rhythmus mit den Mitspielern ist. Das ist schon schwer und das ist auch ein herber Verlust einfach, ein Qualitätsverlust, den wir da hinnehmen müssen im kreativen Bereich. Das muss man ganz klar so sehen. Und wenn viele gesagt haben, ja, Ødegaard in der Saison nicht so stark und nicht so gut und all diese Dinge, dann mag das alles richtig sein, aber ist, glaube ich, auch in der Maßgabe einfach ein Zeichen dessen, wie du schon gesagt hast, dass er halt extremst viel Verletzungszeit hatte und somit halt kaum Einsatzzeit in Relation auf die Spiele, die wir insgesamt hatten, eben genießen konnte. Und ja, da muss man gucken, dass man oder wie man das besser managt, ob das eine Häufung, eine Zufallshäufung an Verletzungen ist und all diese Dinge.
Wir hatten wenig kreative Mittelfeld, wir hatten auch gar keine Mittelfeldspieler auf der Bank, also und auch wenig kreative. Klar, kann man immer sagen, jemand wie Martinelli hat auch ein kreatives Moment, aber sozusagen aus dem Mittelfeld raus. Haben wir eigentlich nur Ødegaard, der mal so diesen einen genialen Pass spielen kann.
Gut, er ist natürlich auch noch herausragend in seiner Einzelqualität, das muss man auch sagen. Das ist natürlich jetzt auch schwer oder unfair, da jetzt gezielt jemanden speziellen mit ihm direkt zu vergleichen, weil er natürlich schon ein extrem technisch versierter Spieler ist, der einfach auch schwer zu ersetzen ist. Das muss man fairerweise auch sagen. Und insgesamt, er fehlt absolut, ja.
Ob das dann letztendlich, wie gesagt, die Lösung für all die Probleme ist, die wir da vorne haben. Also ich fand Havertz eigentlich ganz gut in den ersten 20, 25 Minuten, hat aus meiner Sicht auch einen klaren Elfer gekriegt, wurde dann im Nachhinein gar nicht mehr so viel drüber gesprochen. Aber Glaskara kann Elber nicht sein. Und das war auch wieder ein VAR-Wochenende, wo ich mir halt denke, meine Güte, also dafür ist er doch genau da. Und wenn so eine Situation dann noch gepfiffen wird, mit gegebenenfalls sogar ja, letzter Mann Platz auf Eis, kann so ein Spiel natürlich auch angenehmer fortschreiten. Aber egal, aber Havertz fand ich eigentlich ganz gut. Mein Problem sind, glaube ich, eher die Außenpositionen, die wir derzeit haben. Madueke an guten Tagen wirklich gewinnbringend für die Mannschaft, aber zu schwankend in seinen Leistungen. Saka weit entfernt von der Topform. Ich frage mich die ganze Zeit auch, warum. Also was bei Saka los ist. Ist es eine Verletzung? Ist es überspielt? Ist es Müdigkeit? Und Ähnliches geht so ein bisschen für Trossard und Martinelli. Mit lichten Momenten, aber fernab jeglicher Konstanz in dieser Saison.
Schwer. Ich glaube, Trossard und Martinelli sind nicht wirklich richtig gut in Form. Trossard ja jetzt auch angeschlagen.
Aber beispielsweise Martinelli ja eigentlich jetzt mal seit längerer Zeit dann auch wirklich fit, ne? Aber man sieht nicht, dass er in irgendeiner Form, nein. Er macht nicht den Eindruck, dass er in einem Rhythmus wäre.
Nee, es scheint auch nicht wirklich gut zu passen. Er ist natürlich auch in seiner Art und Weise von der Anlage her vielleicht auch jemand, der mit so tiefen Blöcken halt vielleicht auch nicht ganz kompatibel ist. Er kommt viel über die Schnelligkeit, über Tiefenläufe. Und wenn er die 1-gegen-1-Situation am Strafraum hat, dann spielt er sie oftmals halt auch nicht wirklich gut aus, beziehungsweise kriegt den Abschluss nicht ganz gut in die Mitte gezogen. Da muss man wirklich bei der Position muss man sicherlich auch als Konsequenz der Saison schauen, wie man das Ganze dann in den nächsten Jahren halt formieren möchte. Madueke, ja, wir hatten im letzten die Podcast schon überlegt, ob er in Leverkusen vielleicht auf der Position spielt. Da hat er es dann nicht getan. Jetzt gegen Everton haben wir ihn da gesehen. Fand ich grundsätzlich von der Grundidee eigentlich gar nicht so verkehrt. Er hat aber halt unterm Strich gesehen zu wenig dabei rausgeholt. Galt jetzt natürlich, wie wir auch gerade schon hatten, nicht nur für ihn, galt für die beinahe gesamte Offensive. Aber das ist halt, ja, eben auch bei ihm halt schlichtweg weiter noch zu, nicht konstant genug. Und da muss man auch schauen, wie man das bei ihm vielleicht noch irgendwie implementieren kann. Du hattest die Havertz-Situation noch kurz angesprochen. Ich fand es auch interessant, wieso das nicht gepfiffen wurde. Aus der ersten Perspektive heraus, also auch aus der, die wahrscheinlich der Schiedsrichter selbst hatte, konnte man es tatsächlich auch nicht erkennen.
Aber spätestens in der zweiten Zeitlupe.
Aber in der zweiten Perspektive der Zeitlupe war es ganz klar erkennbar. Und hätte sagen müssen, bitte nochmal anschauen und dann wäre es ein Elfmeter geworden. Wahrscheinlich sogar eine rote Karte. Aber sei mal dahingestellt, aber in jedem Fall ein Elfmeter. Das fand ich schon eine sehr, sehr grobe Fehlentscheidung. Und dass man jetzt nicht mehr darüber spricht, ist gut und glücklich, weil wir nachher noch das Spiel gewonnen haben. Aber hätten wir es nicht, dann kann das natürlich auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt in einer Meisterschaft sein, der am Ende vielleicht auch entscheidend ist. Ne? Und das war schon grob falsch. Und vor allen Dingen hat man es ja auch nicht irgendwie länger sich beguckt und dann weitergegeben, sondern es war ja innerhalb von Sekunden erledigt und man hat nicht nochmal ansatzweise das Gefühl gehabt, jemand hätte da genau hingeguckt. Also das fand ich schon, war auch schon dicker Tobak.
Ja, da wo sie genauer hingucken sollen, gucken sie nicht genau hin und andersrum, ne? Wo man einfach sagen kann, ja, gesunder Menschenverstand werden dann irgendwie 800 Linien kalibriert. Naja, egal. Ja. Offensive, ja, ausbaufähig, Defensive weiterhin gut, zu Hause zu Null gegen Everton, gegen eine Mannschaft, die ja insbesondere auswärts wirklich auch gute Leistungen bisher gebracht hat in der Saison, ist definitiv lobenswert. Klar brauchten wir wieder David Raya in der einen oder anderen Situation. Wir hatten auch ein bisschen Glück mit dem Pfostenschuss. Aber grundsätzlich glaube ich, wenn du zu Hause gegen Everton zu Null spielst, zeigt das einfach, dass deine Defensivreihe sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat.
Obwohl ich fand, dass David Raya in der Strafraumbeherrschung nicht wirklich einen guten Tag hatte gestern. Also ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, aber irgendwie war er mir so ein bisschen zu unentschlossen und nicht zielgenau und überzeugend genau irgendwie in der Art, wie er rausgelaufen ist.
Zu Beginn zumindest, ja. War aber gegen Brighton, ja, glaube ich, auch schon mal. Ja, da hat er auch diesen Bock, wo Gabriel dann noch mit dem Kopf direkt vor der Linie retten musste.
Ja, komisch. Aber ansonsten natürlich war natürlich, was die Linienbeherrschung und Ähnliches angeht, war natürlich top.
Es gab in dem Sinne, Calafioris Rettungsaktion hast du natürlich angesprochen. Ja. Muss man, glaube ich, nochmal hervorheben.
Unfassbar gut.
Ja, und da wieder ein gutes Beispiel dafür, er hat jetzt wirklich nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Das war halt wieder gut. Da hatte man den Eindruck, der ist irgendwie im Rhythmus, obwohl er verletzt und angeschlagen war und auch jetzt nicht so viel Spielzeit hatte. Definitiv braucht aus meiner Sicht mehr Spielzeit und Einsätze jetzt. Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei bis Ende Mai und keinerlei Qualitätsverlust dadurch, dass Timber verletzt runter musste und Mosquera auf rechts dann gespielt hat. Also auch einigermaßen gute Backups. Stichwort Backups. Ich werde gleich noch über Champions League sprechen, aber Timber wird definitiv wohl nicht mit dabei sein morgen Abend am Dienstag. Interessanterweise, oder sagen wir mal so, als Timber dann irgendwie saß, dachte ich so, okay, das ist ja jetzt wieder die Gelegenheit mal für Ben White, weil er ja wieder auf der Bank war, auch gegen Leverkusen schon im Hinspiel. Mosquera hat aber gespielt. Die Frage ist so ein bisschen, sehen wir Ben White nochmal, beziehungsweise was muss Ben White machen, um nochmal zu spielen?
Ja, gut.
Weil eigentlich ja sozusagen, also Mosquera macht es ganz gut auf rechts, aber ich habe schon den Eindruck, er ist eher der Innenverteidiger und Ben White wäre ja der etablierte
originäre
Rechtsverteidiger, genau.
Bevor er jetzt zurückgekehrt ist auf die Bank, war er eine Zeit lang nicht dabei, weil man nicht genau wusste, warum. Wie angeschlagen war, was da jetzt genau war. Vielleicht ist das auch ein Grund gewesen dafür, dass Arteta gesagt hat, ich muss jetzt jemanden bringen, der auch der im Rhythmus ist, irgendwie gefühlt. Ich weiß es nicht. Ich gebe dir recht, von der Position her wäre das natürlich der eigentliche logische Wechsel gewesen. Habe ich in dem Moment, als Mosquera reinkam, aber auch nicht einen Moment irgendwie als problematisch empfunden oder als irgendwie Fehlentscheidung eingestuft. Jetzt gegen Leverkusen müsste man mal schauen, ob man da guckt, dass man oder ob man White halt anstelle von Timber halt dann auf die Außenbahn
setzt. Macht er, glaube ich, nicht. Also dafür, also übrigens glaube ich in einem Champions League K.O.-Duell-Rückspiel nicht jemanden, der jetzt ein paar Wochen nicht gespielt hat. Aber er wäre natürlich gegebenenfalls einen jemand, der noch irgendwie für 20, 30 Minuten vielleicht Jobsharing machen könnte. Aber hat mich schon gewundert. Aber Mosquera hat es immer gut gemacht. Also sowohl jetzt, wenn er mal Innenverteidiger für Saliba gespielt hat, aber jetzt auch Rechtsverteidiger.
Ohne Frage. Also ich glaube, das Stahlbad in Liverpool direkt zu Beginn der Saison, wo er nach ein paar Minuten für Saliba, glaube ich, auch gekommen ist.
Da ging die ganze Verletztenmisere und Ausfall. Ja.
Aber das hat ihn geformt. Ne? Ja.
Ja, klar, hat auch seine positiven Seiten, aber ein paar zumindest. Spiel plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin. Ich hatte schon den Eindruck, dass wir die zweite Halbzeit dominanter und kontrollierter waren, ohne jetzt wirklich viel zu kreieren. Und ja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe noch groß dran geglaubt, dass wir irgendwas machen. Und war auch ehrlich gesagt überrascht, dass er Daumen gebracht hat, weil ich schon gedacht habe, okay, gut, ich glaube, er macht jetzt nichts mehr, versucht er mit denen, die jetzt da gekommen sind, irgendwie das in der Offensive irgendwie zu regeln, dass er jetzt irgendwie Daumen bringen würde, hatte ich auch ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Also hat mich definitiv überrascht und jetzt irgendjemand, der gesagt hat, er hätte da fest mit gerechnet, die glaube ich nicht.
Nein, es ist insgesamt sowieso natürlich ein Wechsel, der sehr richtungsweisend ist, finde ich. Also wenn du in einer Partie, die, naja, jetzt, die ist jetzt nicht komplett die entscheidende Partie, aber sie ist halt schon extremst wichtig. Und wenn man sieht, dass City in dem Spiel danach halt 2 Punkte lässt, geht bei West Ham, was dich selber auf 9 vorgehen lässt, zwar bei einem Spiel weniger, alles gut, aber dir dann noch mehr an Möglichkeiten ermöglicht oder eröffnet, dann ist das schon eine Entscheidung, die ist schon richtungsweisend. Gabriel Jesus hat er nicht gebracht, das muss man einfach mal so sagen. Und er hat einen Max Daumen in den Kader befördert, dadurch, dass er, glaube ich, einen Christian Norgaard gar nicht in den Kader berufen hat. Also das ist schon ein Statement, das Arteta da gemacht hat, allein durch die Einwechslung selbst. Dass das Ganze natürlich sich dann so noch weiterentwickelt hat, ist jetzt noch eine weitere Facette dieser Entscheidung. Aber selbst wenn es nicht so gewesen wäre, wäre es meines Erachtens schon ein unfassbarer Fingerzeig gewesen von Arteta an sich, zu sagen, in einer Partie dieser Bedeutung, zu diesem Zeitpunkt, bei diesem Stand von 0-0, bringe ich Max Daumen, 16 Jahre alt, unfassbar talentiert, haben wir in der Preseason gesehen, keine Frage, aber dass ihm an der Stelle dieses Vertrauen zu geben und zu sagen, ich glaube an deine Fähigkeiten, ich glaube daran, dass du ein Spieler bist, der auch schon in diesem Alter, auf dem Level, eine Partie an sich ziehen kann, eine Partie entscheiden kann, durch schnelles Umdenken, wie er es ja auch quasi bei dem 1-0 mit dem Einwurf gemacht hat, einfach die Wende einer Partie zu geben, finde ich, das war bemerkenswert. Und das ist schon fast war schon für mich bemerkenswerter, als dass er es dann nachher war, der dieses Tor gemacht hat und dadurch diesen Rekord quasi geschaffen hat.
Ja, aber die Einwechslung kam noch unerwartet. Also muss man doch ehrlich sagen, 99 von 100 Fällen wäre Jesus eingewechselt worden. Und wenn wir jetzt irgendwie auf die Bank geguckt hätten, dann hätten doch alle gesagt, so tipp jetzt mal, wer wird noch eingewechselt, steht 0-0. Da hätten wahrscheinlich alle gesagt, Jesus.
Genau deswegen. Im Endeffekt, dass er gesagt hat, okay, ich gehe mit Max Daumen an der Stelle.
Ja, klar.
Aber das ist schon extrem.
Das ist in dem Sinne.
Natürlich hätte keiner drauf gesetzt.
Die Weiterentwicklung quasi, aber ja. Nee, ist ja auch gut ausgegangen. Manchmal sind das ja halt solche Sachen, die in der Tat dann nur im Fußball passieren, aber das kannst du einmal machen wahrscheinlich und dann ist sozusagen dieser Überraschungsmoment ist jetzt weg. Ne? Also wenn jetzt nochmal ein Daumen eingewechselt wird, dann würde man halt sagen, ah ja klar, muss er machen. Sonst hätten wir alle gesagt, ja, wir brauchen jetzt noch ein Tor, wechsel doch mal Jesus ein. Aber ich glaube, mit der Geschichte ist das jetzt vorbei. Ja, ich glaube, was man gesehen hat, ist, dass er schon irgendwie eine andere Dynamik ins Spiel bringt. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch davon aus meiner Sicht profitiert, dass Everton ein bisschen der Sprit ausging. Everton ist schon müde geworden in den letzten 10, 15 Minuten. Und wir haben es halt irgendwie dann nochmal geschafft, ein paar Kraftreserven hinzuzufügen. Die ganze Art und Weise aber natürlich, wie er spielt, allein das Tempo, genau dieser Aspekt, der uns halt irgendwie gefehlt hat in den 80 Minuten davor, das war natürlich gegen eine müder werdende Everton-Verteidigung Gold wert. Und er kommt ja eigentlich über Tempo und gepaart mit dieser technischen Versiertheit, technischen Sicherheit.
Ohne Frage. Und wir haben ja immer gesagt, dass das ja genau auch das Wichtige ist an einem Kader, den wir haben, um da halt nachzusetzen, um da nachzulegen, um da halt an der Stelle eben die Energie reinzubringen, wenn die andere Mannschaft eben der Saft eben dort ausgeht. Ne? Und das sind diese Themen, wo du sagst, da musst du nachlegen können mit der entsprechenden Qualität.
Definitiv. Gyökeres mit dem 1-0, ja, sagen wir es mal, beste Aktion nach seiner Einwechslung, vorher auch sehr blass geblieben, aber er macht dann halt das Tor.
Ja, er macht das Tor, und er steht genau da, wo er stehen muss. So blöd das klingt, das ist die Position, in der der Mittelstürmer stehen muss, in dem er stehen muss und ich finde, man kann über ihn sagen, was man will, aber in den letzten Spielen hat er eine Quote, also eine Torquote, die ist gut. Die ist wirklich gut. Und wenn das diese Tap-Ins sind, dann sind das genau die Tore, die auch ein Spieler wie er halt machen muss als Mittelstürmer. Als klassischer Mittelstürmer sind das Tore. Das ist Torinstinkt, das ist der gewisse Riecher eben, die Position zu sehen und Position zu haben.
Definitiv. Wobei man, glaube ich, auch ihm zugutehalten muss, dass es nicht nur das Tor war, sondern er war auch derjenige, der den Kopfball gewinnt beim Eckball von Everton vor dem 2-0. Also auch gut verteidigt, sich reingeworfen. Genau.
Und auch da eine Position, in dem der Mittelstürmer quasi in der verteidigenden Situation bei einem Eckball halt gut stehen muss. Hast du vollkommen recht, war auch eine sehr gute Aktion im Endeffekt von ihm am Ende des Spiels dann auch zusätzlich. Ne?
Genau, und es zeigt dann halt auch, dass er sich dafür nicht zu schade ist und leitet damit dann indirekt sozusagen den Konter über Daumen dann ein, der zum 2-0 abschließt und man hätte meinen können, wir hätten die Meisterschaft gewonnen anhand der Jubelbilder, so viel war es noch nicht, aber war natürlich definitiv sehr, 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 sehr wichtig. Zumal wir jetzt auch wirklich 4 Wochen keine Premier League spielen. Deswegen nächstes Spiel ist, glaube ich, erst 11. oder 12. April. Von daher war das schon ungemein wichtig, dass du aus diesem Spiel dann halt auch rausgehst. Und so eine Story nimmt man, glaube ich, als Arsenal-Mannschaft, die relativ viel Beef abgekriegt hat in den letzten Wochen, immer gerne mal.
Absolut, vor allem, weil du Weil du glaubst, du siehst, das haben wir eigentlich ja auch schon kurz angesprochen, du siehst in der Situation halt den Zusammenhalt der Mannschaft. Du siehst halt diese gemeinsame Passion, dieses Ziel zu verfolgen. Und das entlädt sich dann in solchen Situationen einfach so unfassbar im Zusammenhang mit dem Stadion, mit den Fans dann halt. Und das ist gut, das ist wichtig. Das gibt dir halt auch nochmal so einen mentalen zusätzlichen Schritt einfach, den du machen kannst, durch so eine Situation. Das mag jetzt von außen betrachtet nur ein 2-0, ein quasi Kirsche auf der Torte sein. Ja, vielleicht. Aber ich glaube, es ist halt mehr. Es ist halt die Kombination dieses Torschützen, der Situation an sich, dieses Spiel kurz vor Schluss entschieden zu haben, diesen Willen gezeigt zu haben, eben nicht ja, gebrochen zu werden an der Stelle. Und das sind ganz wichtige Elemente, die der Mannschaft einfach auch wieder noch mehr einen nötigen Schritt geben. Nicht nur für den weiteren Ligaverlauf, auch für die Spiele, die jetzt kommen, fürs Ligapokalfinale, all diese Dinge. Und das ist eine Sache, die darf man tatsächlich, glaube ich, nicht unterschätzen.
Nee, definitiv nicht. Dann lass uns da doch einen Cut machen und vorausblicken auf den Dienstagabend. Oder hast du noch irgendwas zum erweiterten Spiel, was wir nicht thematisiert haben?
Ich war nur froh, dass Max Daumen Viktor Gyökeres nicht erwürgt hat nach dem 1-0.
Ja,
Da habe ich
ganz
gerne.
ehrlich, so wie unsere Saison ausfallmäßig und verletztenmäßig läuft, fehlt eigentlich nicht mehr viel, dass wir uns gegenseitig noch verletzen.
Ja, aber das war schon Hammer. Aber ich muss sagen, ich war ja selber so unfassbar in Ekstase. Ne? Also ich habe wirklich, also es hat schon viele Situationen in der Saison gegeben oder in Spielzeiten. Aber ich habe, mindestens beim 1-0, ich habe so unfassbar laut geschrien. Und beim 2-0, ich habe nur geschrien, lauf, Junge, lauf. Ne? Ich kam mir schon vor wie Forrest Gump. Ne? Also es war wirklich so, schon so, dass ich das nachvollziehen könnte, dass auch Max Daum bei dem 1-0 dann bei Gyökeres einfach nur im Hals gefallen ist, ein bisschen zu viel Kraft aufgewandt. Aber ist ja ein stabiler Junge, der Viktor. Aber das fand ich schon nicht schlecht. Aber ja, hoffen wir, dass er gegen Leverkusen antreten kann.
Ich gehe mal davon aus. Dienstagabend, also Champions League, Achtelfinale, Rückspiel gegen Leverkusen, 21 Uhr als Anstoß bei Amazon Prime zu sehen, diesmal. Wir kommen aus einem 1:1 im Hinspiel und es wäre ganz gut, wenn wir die Bilanz in dieser Saison 3 von 49 machen, also 3 Niederlagen. In 48 haben wir jetzt. Es wäre ganz gut, wenn die 3 bleibt und 49 Spiele dann sozusagen unser Hab und Gut sind. Das heißt, wir sollten dieses Spiel gewinnen, um, das heißt, wir müssen dieses Spiel gewinnen, um ins Viertelfinale zu kommen. Das wird alles andere als einfach, wie das Hinspiel schon gezeigt hat. Und ich glaube, in so einem Rückspiel K.O.-Runde, auch vor eigenem Publikum mit einem Unentschieden ist eine tricky Ausgangslage. Du darfst zum einen nicht zu viel riskieren, weil du willst eigentlich nicht früh irgendwie hinten liegen, aber du musst auch selbst ein bisschen was, ja, sozusagen anbieten, um ja das Spiel auch in die von dir gewünschte Richtung zu lenken.
Ohne Frage.
Oder weiß ich
Also,
nicht, ob wir gerade in der, ob wir da sozusagen in der Verfassung sind, dass wir das gut hinkriegen.
machen.
Ja.
Ja, es ist eine
Das ist
taktische Frage.
sehr viel In-Game-Management, glaube ich,
Das Hinspiel war
notwendig.
sicherlich keine Glanzleistung. Aber ja, du hast Raum für Verbesserungen, ohne Frage. Und davon eine Menge. Aber ich hoffe einfach auch auf diesen Effekt des Spiels von Samstagabend, dass wir das mitnehmen, dass wir das mental mitnehmen, dass wir den Schwung mitnehmen, und dass wir es auch schaffen, ja, dann offensiv gute Leistung abzuliefern. Ich denke, Leverkusen wird versuchen, kompakt zu stehen, wird sich einiges abgeguckt haben, vielleicht auch jetzt in der Samstagspartie.
Leverkusen wird so spielen, wie die in der Ligaphase bei City gespielt haben. Also erstmal sicher stehen und dann gucken, dass sie irgendwie über schnelle Spielzüge
kontern. Da haben sie es natürlich sehr gut gemacht. Unterm Strich gesehen hast du diese Gefahr oder diese Thematik ja insbesondere im Champions League-Bereich in vielen Partien, wo du einfach Mannschaften mit der Qualität hast, die halt so ein Umschaltspiel auch ganz gut umsetzen können.
Ja, aber du hast auch eher Mannschaften, die sagen, wir wollen unser eigenes Spiel so ein bisschen durchbringen. Da bin ich sehr gespannt, ich glaube nicht, dass das Leverkusen macht.
Aber das betrifft meistens erstmal primär die Gruppen- oder Ligaphase. Und dann natürlich im weiteren Verlauf eher Mannschaften, jetzt mal ohne Leverkusen zu nahe zu treten zu wollen, aber höheren Kalibers, also mit extremsten oder gewissen Namen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass Leverkusen jetzt einfach dort auf den Platz geht und dann, ich sag mal, ins offene Messer zu laufen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil dann werden sie definitiv sofort bestraft. Sei es mal Kreativität oder Probleme im Kreativbereich hin oder her. Das muss man sehen. Du hast gerade schon gesagt, Timber ist nicht dabei, Ødegaard war zumindest nicht im Training heute.
Gibt's ist da, auch nicht dabei.
Ist schon gesichert ist nicht dabei.
Ist gesichert nicht dabei und ist auch für Sonntag. Okay. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht, also kann mir auch nicht vorstellen, dass es, also wie gesagt, ist es sinnvoll, jemanden, der nicht im Spielrhythmus ist, in einem Ligapokalfinale spielen zu lassen. Gut, mehr hat das Acker jetzt damals im FL Cup auch irgendwie hingekriegt, aber ist für Sonntag auch noch Fragezeichen.
Andere Position,
Timber, also ich würde sagen, es ist wahrscheinlicher, dass wir am Sonntag Timber sehen als Ødegaard. Aber ja, Timber und Ødegaard nicht dabei, was im Endeffekt heißt, dass wir die beiden Positionen dann weiterhin durch Eze und ich gehe davon aus, dass Mosquera spielen wird. Sehen. Ansonsten glaube ich nicht, dass sie irgendwie groß was ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass Hinkapje für Calafiori spielt und dass Gyökeres beginnt und Havertz wieder eher von der Bank kommt.
Ja, oder man mal völlig, völlig verrückt es versucht. Und
mit Eze auf links?
Eze oder mit Havertz und man lässt man diskutiert mit Saka so ein bisschen als Idee, aber das ist mir, glaube ich, zu ausgefallen für so ein Champions League Spiel. Ich hatte das mal irgendwo gelesen.
Aber die Kombination Havertz-Gyökeres hat ja schon mal ganz gut funktioniert.
Die hat gut funktioniert, ja.
Wäre auch eine Option, dass man sagt, die Dreierkette hinter Gyökeres wäre halt Trossard, Havertz, Saka oder Martinelli, Havertz, Saka.
Ja, es ist der richtige Kniff, der ist in dem Bereich natürlich immer noch nicht ganz, ganz final.
Nee, da du auch nicht weißt, was eigentlich sozusagen deine präferierte und beste Zusammensetzung ist, ist natürlich schwierig. Ansonsten glaube ich, Mittelfeld dürfte klar sein, Zubimendi und Weiß werden spielen und Innenverteidigung ist auch klar. Denke, Bank wird gut besetzt sein, dann haben wir genug Optionen, falls wir es benötigen.
Ja, es ist wichtig, dass wir auch gut reinkommen, dass wir vielleicht einen frühen Treffer erzielen könnten. Also das wäre schön. Weil das haben wir gestern gesehen, je länger so eine Partie läuft, dann wird es eben immer schwieriger.
Klar, im K.O.-Duell willst du nicht so lange auf Messerschneide spielen, das ist schon richtig.
Genau, und im K.O.-Duell tendierst du dann dazu zu sagen, dann gehe ich lieber diese Safe-Variante in die Verlängerung, Elfmeterschießen etc. Und das ist natürlich auch vor dem Schedule, den wir weiterhin haben, einfach auch was man nicht braucht. Ne? Das muss man auch mal einfach ganz klar so sagen.
Brauchen wir nicht. Was auch klar sein dürfte, bei Standards aufpassen. Hat uns im Hinspiel ein bisschen das Genick gebrochen. Ich fand, bei allen Standardsituationen, die Leverkusen hatte, sahen wir nie irgendwie wirklich sicher aus.
Wo Leverkusen da gar nicht so unfassbar gut drin ist.
Ja, aber ich meine, das Tor ist auch nach Standard gefallen. Mhm. Von daher müsste man, genau, also da aufmerksamer sein. Und wir sind es gewohnt, Mittwoch, Samstag, Dienstag zu spielen. Leverkusen halt auch, aber wir müssen es jede Woche machen. Vielleicht ist das dann auch noch so ein Faktor, dass wir Leverkusen halt auch einen Brocken mit den Bayern am Wochenende. Von daher, ja, vielleicht ist es am Ende dann auch so ein bisschen, dass ja körperliche Stärke sich vielleicht durchsetzt. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. In solchen K.O.-Duellen ist halt leider alles möglich und vieles. Also da kann man auch nur bedingt mit eingreifen. Ist, glaube ich, aber extrem wichtig, dass wir weiterkommen, auch mit dem Hinblick auf den Sonntag dann. Also klar, es ist nur der Ligapokal und es ist trotzdem ein Finale gegen ein definitiv angeknackstes Man City, in der Liga nicht, zweimal nicht gewonnen, dann potenziell vor dem Ausscheiden gegen Real in der Champions League. Die stehen dann massivst unter Druck. Kann man immer argumentieren, unter Druck sind sie eigentlich am besten, diese Saison aber irgendwie nicht. Und wenn wir natürlich mit einem Weiterkommen in der Champions League in dieses Finale gehen, das nimmt aus meiner Sicht so ein bisschen auch die Last und den Druck, dass man da jetzt in irgendeiner Form massiv unter Druck aussteht und irgendwie ja performen muss. Dann, klar, wäre es gut, wenn man es gewinnt, aber es ist jetzt sozusagen von der Wertigkeit der Pokalwettbewerbe, ja, gibt es größere Aufgaben noch.
Ja, ohne Frage. Aber wie gesagt,
machen wir erstmal den Dienstagabend.
Genau, Step by Step, und dann kann man sich immer wieder auf das Nächste fokussieren. Und das, denke ich, glaube ich, erstmal die beste Variante, die ganze Sache Stand jetzt anzugehen.
Dann tun wir das und beenden dann hiermit die Episode 333. Wir lesen uns gerne hoffentlich am Dienstagabend in der Community-Chat-Gruppe und werden uns dann Anfang nächster Woche hören, damit ausführlich im Rückblick auch auf das Liga-Pokalfinale gegen Manchester City. Und dann ist, da sind auch tatsächlich nochmal 2 Wochen Pause danach.
Gibt's ja gar nicht.
Und dann die große Frage, wer hat kurzfristig ein Wehwehchen und wer muss doch zur Nationalmannschaft? Und dann haben wir ja, genau, deswegen hatte ich vorhin gesagt, in der Liga dann das erste Aprilwochenende des FA Cup und danach ist erst wieder Premier League. Es ist nicht mehr so viel Premier League diese Saison. Es sind nur noch 7 Spiele.
Kann ich gut mit leben.
Ja, ich auch. Alles, ja. Gut, schauen wir mal, wie es am Dienstagabend läuft, und wir werden natürlich auch das beobachten und analysieren, was im Rest von Fußball-Europa dann passiert. Sieht ja dann in einem Fall so aus, dass der Sieger wahrscheinlich gegen die Überraschungsmannschaft aus Norwegen ran muss.
Ja, Bodo Glimt.
Ja, will man eigentlich auch nicht haben, aber gut, so ist es dann halt. Wir werden sehen. Erstmal müssen wir weiterkommen und das werden wir dann alles aufarbeiten in der nächsten Episode. Bis dahin erstmal, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns. Bis dann.
Macht's gut, ciao.